F&W, der Klinik-Podcast.
Endlich geschafft. Der Kompromiss zur Krankenhausreform ersteht. Nach vielen Jahren des harten Ringens und des Verhandelns, des Verzögerns und auch Zauderns gibt es endlich ein Paket, mit dem Bund und Länder arbeiten können. Und damit ganz herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von F&W. Mein Name ist Florian Albert. Ich bin Chefredakteur bei Bibliomed. Wir waren am 3. und 4. März 2026 auf dem Kongress Zukunft Gesundheit in Wiesbaden unterwegs und hatten dort die Gelegenheit, mit Experten aus der Branche zu sprechen. Wie schätzen Sie den Kompromiss rund um das KHAG ein? Was denken Sie zu den neuen Ausnahmeregelungen, zur Klarstellung zum Pflegebudget? Und wie wird sich die allgemeine GKV-Finanzsituation auch auf die Krankenhausreform auswirken? Dazu gleich mehr. Zuerst, wie immer, ein Blick in die neue, in die druckfrische Ausgabe von F&W.
Druckfrisch serviert.
Titelthema der Ausgabe ist der Transformationsfonds. 50 Milliarden Euro schwer soll er dazu beitragen, dass die Krankenhauslandschaft modernisiert und richtig gut umgebaut wird. Dieses Geld ist natürlich sehr begehrt. Wohin es fließen soll und wohin es vielleicht fließen wird und ob das dann auch tatsächlich den Zielen dieses Projektes entspricht, das hat mein Kollege Jens Mau für die aktuelle Ausgabe recherchiert. Im Klinikmarkt ist ja gerade sehr viel Bewegung. Es gibt Übernahmen, Kooperationen, Insolvenzen. Das wirkt sich auch auf die Größe der Krankenhausträger aus. Das F&W Curacon Klinik Ranking gibt einen aktuellen Blick über die größten Krankenhausträger Deutschlands. Außerdem spricht meine Kollegin Lena Resek im Doppelinterview mit den beiden Asklepios-Chefs Joachim Gemmel und Marco Walker. Und aus aktuellen Zahlen der Solidaris-Wirtschaftsprüfung kann man sehr gut herauslesen, wie es aktuell um die betriebswirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser bestellt ist. Und damit direkt zum Thema der heutigen Folge. Das Krankenhausreform-Anpassungsgesetz war eines der ersten Projekte und eines der wichtigen Projekte der neuen Gesundheitsministerin Nina Wagen. Darüber ist aber bis zuletzt sehr intensiv gerungen worden zwischen Bund und Ländern, aber auch hinter den Kulissen in den Bundestagsfraktionen. Vor allem der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach soll da immer noch kräftig mitgemischt haben, um seine Reform zu retten, wie es berichtet wird. Jetzt, Stand 5. März, scheint aber klar, es gibt einen Kompromiss, mit dem dann auch die Länder ihre massiven Proteste beendet haben. Was beinhaltet dieser Kompromiss im Wesentlichen? Es wird Ausnahmen geben für die Länder bei der Leistungsgruppenzuweisung. Man darf von den Qualitätskriterien der Leistungsgruppen abweichen für 3 bzw. 6 Jahre. Länder, die ihre Leistungsgruppenzuweisung bis Ende 2026 vornehmen, dürfen das sogar einmalig ohne Zustimmung der Krankenkassen tun. Die Fachkrankenhausdefinition, das war ein wichtiger Punkt, der offensichtlich aus Bayern kam, die wird bis 2030 geschoben und es gibt Anpassungen beim Transformationsfonds und eine Klarstellung zum Pflegebudget, das zuletzt ja auch ein heißes Eisen gewesen ist. Wie ist das alles zu bewerten? Ist diese Reform jetzt noch eine harte, echte Krankenhausreform? Oder ist sie verwässert worden, wie Kritiker oft sagen? Dazu habe ich Jörg Nötzl befragt. Er ist der medizinische Geschäftsführer am Klinikum in Darmstadt.
Ich glaube, wir verlieren einfach an Tempo. Wir wissen alle aus verschiedenen Gründen, die Mittel für soziale Aufwendung, Krankenhausmittel werden immer rarer aufgrund der wirtschaftlichen Situation und aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung, die wir gerade haben. Das heißt, die Zeit wird immer enger. Und deswegen finde ich es absolut bedauerlich, dass zunehmend die Reform aufgeweicht wird mit zunehmenden Ausnahmeregelungen durch die Länder, einfach die Konzentration jetzt nicht schnell genug stattfindet.
Ein Kritikpunkt, der auch in Wiesbaden öfter zu hören war an dieser Krankenhausreform, ist der starke Fokus auf die Strukturqualität. Mit dieser Krankenhausreform werden eben sehr viele Vorgaben gemacht für die Personalausstattung, die Anzahl von Ärzten, von Pflegekräften, aber auch der Geräte, die vorhanden sein müssen. Und Vertreter aus Krankenhäusern sagen dann eben auch, das ist überhaupt nicht ergebnisorientiert und sagt nichts über den Outcome aus. Ich habe Jörg Netzel gefragt, wie er dazu steht.
Ich bin mir sicher, die wichtigste Voraussetzung für eine gute Ergebnisqualität ist am Ende die Tools, die wir haben, das sind Teile der Strukturveränderung. Also die Strukturqualität sorgt dafür, dass am Ende die Ergebnisqualität voraussichtlich besser wird. Die Wahrscheinlichkeit steigt einfach durch adäquate Strukturen, dass das Ergebnis am Ende besser wird. Wenn Sie nur das Ergebnis messen, sind Sie zu wenig aus meiner Sicht an Strukturen dran. Und von daher, das Wesentliche sind, klar, Zentrenstrukturen, wie beispielsweise onkologisches Zentrum. Es wird interdisziplinär gearbeitet. Das Zweite ist sicherlich die Personalqualität. Und die haben Sie, finde ich, schon ganz gut in den Leistungsgruppen drin, mit intensivmedizinischen Voraussetzungen, ja oder nein. Das Dritte ist natürlich die Prozessqualität, der man sich natürlich auch stellen muss. Deswegen, ich glaube, ja, und ich bin auch da ein großer Freund der Reform, weil die Strukturqualitätsthemen werden damit gut angepackt. Aber wie gesagt, es dauert zu lange.
Vor allem die Krankenversicherungen hatten während des Aushandlungsprozesses immer wieder auf harte Auswahlkriterien gedrängt, auf möglichst wenig Ausnahmen. Und obwohl diese jetzt auf den letzten Drücker auch in dieses Gesetz noch reingerutscht sind, zeigte sich Johannes Wolf, der Leiter der Abteilung Krankenhäuser beim GKV-Spitzenverband, nicht unzufrieden.
Zufrieden, also in dem Sinne, dass wir sagen, der KHVVG-Kern ist noch erkennbar und das KHAG mit den Ausnahmen hält sich in Grenzen. Und entscheidend für die Idee war, dass im Rückblick auf die Gesetzgebung eine einheitliche Planungssprache etabliert worden ist, also etwas, das wir uns so hätten gar nicht erträumen lassen, und langfristig auch einheitliche Qualitätsvorgaben umgesetzt werden. Also etwas, das wir bisher auch so nicht hatten. Gleichzeitig ist natürlich auch so, dass man 50 Milliarden Euro für Transformation hat aus Steuermitteln, die dann den Prozess für die nächsten 10 Jahre strukturieren. Also etwas, das jetzt in Umsetzung kommen muss, aber trotzdem unterm Strich ja, eine gelungene Krankenhausreform ist.
Wer seine Leistungsgruppen bis 2026 zugewiesen hat, darf Ausnahmeregelungen teilen, auch ohne Veto der Kassen. Aus Sicht von Johannes Wolf ist das kein dramatischer Einschnitt in dieser Krankenhausreform.
Ja, für die ersten 3 Jahre ist das so. Jetzt kann man sich ein bisschen trösten, indem man sich überlegt, wir sind jetzt ja als Krankenkassen 6 Jahre dabei, im Zweifelsfall. Also die zweiten 3 Jahre im Einvernehmen mit dem Land. Also schon so, dass man auch wirklich gewichtigen Einfluss auf die Entscheidungen hat, die getroffen werden.
Die hessische Gesundheitsministerin Diana Stolz hatte in Wiesbaden angekündigt, die Krankenkassen bei diesen ersten Ausnahmeentscheidungen nicht außen vor zu lassen und betont, dass deren Einschätzung wichtig sei für jede Einzelfallentscheidung. Johannes Wolf dazu?
Doch, das werden die Länder tun. Also ich bin mir sogar sicher, dass das da ernsthafte Gespräche geben wird, weil man ja diese Frage des Benehmens und des Einvernehmens auch an Dinge knüpfen können muss. Das kann ja keine Willkürentscheidung sein. So, und das Land wird sich in der Beziehung auch absichern wollen, also so wie es ja hier in Hessen auch passiert ist, dass man sich gegenseitig rückversichert, dass das richtige Entscheidungen sind, die dann auch gemeinsam getragen werden. Und wir werden den Krankenkassen noch empfehlen, ihre Entscheidungen an unser KH-Mover, also die Modellierung der Versorgungsrelevanz, zu knüpfen, dass man weiß, denjenigen Benehmen oder Einvernehmen zu erteilen, die die Versorgung wirklich tragen und all diejenigen, die nur Gelegenheitsversorgung machen, auch von der Versorgung dann zukünftig auszuschließen.
Ein Punkt, über den Bund auf der einen und Länder und Krankenhäuser auf der anderen Seite intensiv gestritten haben, war die Standortdefinition. Jetzt ist klar, es bleibt bei der harten 2-Kilometer-Radius-Regelung. Allerdings soll es möglich sein, davon abzuweichen. Und darüber müssten dann die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-Spitzenverband entscheiden. Johannes Wolf hat uns schon mal einen kleinen Ausblick auf die zu erwartenden Diskussionen gegeben.
Es gibt auch schon Häuser, die Anträge gestellt haben. Wir sind auch schon im Gespräch mit Häusern zu dem Thema. Die große Frage da ist, ob es immer Standort ist. Jetzt dreht sich zuvorderst um die Leistungsgruppen, aber es gibt natürlich ganz viele andere Anwendungsfälle, in denen man über den Standort diskutieren kann. Und unser Bestreben ist, erstmal die Regeln zu nutzen, die es auf anderem Wege gibt. Die besagte Einvernehmensregelung oder Benehmensregelung ist so eine. Auch da kann ich ja jemanden am Netz belassen, im Einvernehmen oder im Benehmen mit den Kassen, auch wenn die Anforderungen an die Leistungsgruppen nicht erfüllt werden. Zweite Möglichkeit wäre, Fachklinik zu nutzen. Also wenn es einen zweiten Standort gibt, der im Wesentlichen spezialisierte Leistungen erbringt, dann trifft vielleicht die Fachklinikdefinition, die noch zu entwickeln ist. Und die dritte Möglichkeit ist klar, das kann in die Schiedsstelle laufen. Und die Schiedsstelle wird dann darüber entscheiden, zu der einen oder der anderen Seite zuneigen, sagen wir mal. Man muss nur aufpassen, dass man jetzt in der ersten Phase nicht Präjudize schafft, die dann entweder erdrutschartig alle Standorte hinterherziehen und ja, eine gute Begründung dafür liefern, wann tatsächlich Ausnahmen gemacht werden. Aber ich gehe davon aus, dass wir da auch mal eine Ausnahme machen werden.
Viel gestritten wurde zuletzt auch um das Pflegebudget, auch öffentlich in den Medien. Dieses Finanzierungsinstrument hat dafür gesorgt, dass in den letzten Jahren sehr viele Pflegekräfte im Krankenhaus eingestellt wurden. Es hat aber auch die Kosten in die Höhe getrieben. Und auch über die Definition von Pflege im Krankenhaus ist zuletzt sehr viel diskutiert worden. Mit dem KHAG wird nun festgelegt oder soll nochmal nachgeschärft werden, dass das Pflegebudget nur für Pflege am Bett benutzt wird, beziehungsweise logistische, administrative Tätigkeiten damit nicht abgedeckt sind. Auch Johannes Wolf rechnet mit neuen Diskussionen zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen.
Natürlich bringt das eine Menge Unruhe und gerade, sag mal, im Sinne von Verhandlungsbeschleunigung nicht wirklich der Sache zugetan. Aber eine gute Definition von Pflege am Bett brauchen wir immer. Und dass das Pflegebudget eine Veränderung erfährt, steht außer Frage. Aber dass Pflege irgendwie weiter gesteuert wird und eine gute Definition von Pflege benötigt wird, das steht fest. Und deswegen muss man sich, glaube ich, die Mühen einfach antun, zu sagen, diese Definition, die etablieren wir jetzt. Und dann gucken wir, wie sich das ganze Thema Pflege und Steuerung von Pflegepersonal noch entwickelt.
Und wie sieht ein Vertreter der Pflege die Neuregelung zum Pflegebudget? Michele Tarquinio ist pflegerischer Geschäftsführer am Klinikum Darmstadt und hat mit dem nun festgelegten Kompromiss so seine Schwierigkeiten.
Aus der pflegerischen Sicht oder pflegefachlichen Sicht finde ich es gut, dass das Pflegebudget noch Bestand hat, auch wenn eine Weiterentwicklung unbedingt angezeigt ist von dem Pflegebudget. Mit den Beschränkungen, die jetzt sozusagen im Rahmen der Änderungen gekommen sind, sehe ich ein Monstrum an Dokumentations- und ja, Diskussionsaufwand auch mit den Kostenträgern. Was ist wirklich Pflege am Bett? Was ist nicht Pflege am Bett? Man kann bestimmte Prozesse nicht auseinanderziehen. Im Rahmen des Pflegeprozesses muss die Dokumentation vorab erfolgen. Und auf Basis meines Pflegeassessments mache ich dann ja meine professionelle Pflege. Ist das schon Pflege oder ist das keine Pflege? Das wird jetzt eine spannende Frage und eine spannende Auseinandersetzung werden.
Aber was ist Pflege am Bett letztlich und was ist sie nicht? Warum ist es so schwierig, dafür eine gute Definition zu finden? Tarquinio, dazu?
Na, das grundsätzliche Thema der Pflege ist, dass die letzten 20, 30 Jahre Pflege, auch die Berufsgruppe Pflege, verpasst hat, zu definieren, was professionelle Pflegeleistung ist. Und damit hängen wir immer in Verbesserung von Instrumenten wie zum Beispiel der PPR, die Anfang der 90er Jahre entwickelt wurde, die jetzt ohne Evidenz in irgendeiner Form weiterentwickelt wurde. Es bildet aber nicht den Pflegeprozess ab. Es bildet immer Tätigkeiten ab. Und Pflege funktioniert nicht in abgekoppelten Tätigkeitskomplexen, sondern immer im Rahmen einer komplexen Situation, Versorgungssituation und vor allen Dingen durch Zunahme jetzt der chronisch Erkrankten und auch der komplexeren Fälle in den Krankenhäusern verändert sich auch die pflegerische Leistung.
Lässt sich mit der Richtigstellung zum Pflegebudget auch richtig viel Geld sparen? Das ist eine offene Frage. Und Andreas Beivers, Gesundheitsökonom aus München, ist da eher skeptisch.
Also das war ja schon das hehre Ziel von Herrn Lauterbach, dass die Krankenhausreform zu Einsparungen führt. Und da muss man nach wie vor sagen, wenn das erreicht werden soll oder wenn das erreicht wird, dann eher mittel- bis langfristig. Also ich sehe nicht, dass kurzfristig irgendwelche großen Einsparungen sind. Man versucht jetzt ja im Bereich vom Pflegebudget so ein bisschen einzusparen, wobei man immer darauf ja, blicken muss, dass ja auf Hausebene dann sozusagen verhandelt werden soll, was jetzt sozusagen nicht mehr ins Pflegebudget gehört. Da bin ich noch nicht so ganz zuversichtlich, dass das so effizient und schnell gelingt. Da blicke ich doch dann eher auf die Ergebnisse der Kommission zur GKV-Finanzierung, die wir am, glaube ich, 31. März erwarten und dann sicherlich in den darauffolgenden Tagen intensiv diskutieren. Also das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen Glaskugel lesen. Meine Sorge ist eher, dass so viele kleine Einzelleistungen oder einzelteilige Dinge dann drin sind und wir uns dann in der Diskussion darum total politisch verlieren. Wahrscheinlich wird es eben auch abgestufte Strukturen geben, kurz-, mittel- und langfristig. Kurzfristig könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man jetzt mit Blick auf die Krankenhäuser halt wieder irgendwie budgetiert oder dergleichen. Das hat mit Reform unter uns gesagt natürlich relativ wenig zu tun. Langfristig, glaube ich, wird man sicherlich ans Pflegebudget rangehen und an die Frage generell, wie kann man vielleicht Vorhaltefinanzierung anders definieren. Ich hoffe nicht, dass das jetzige System, was so vorgesehen ist, bis 2030 in dieser Art und Weise eingeführt wird. Sonst glaube ich aber, dass durchaus andere Strukturen kommen, die die GKV-Finanzreform vorschlägt. Sicherlich also Fragen der GKV-Finanzierung klassischer Art, also wie versicherungsfremde Leistungen, Frage, wie geht man mit der Familie mit Versicherung der kostenfreien um, vor allem bei Ehepartnerinnen und Ehepartnern. Aber natürlich wird man auch diskutieren, was ist im Leistungskatalog, was ist nicht im Leistungskatalog. Bin ich mal gespannt, ob man diese Diskussion aufmachen möchte. Aber die Nachfragesteuerung, das wird ein riesiges Thema werden. Und das trifft dann indirekt natürlich dann auch früher oder später die Krankenhäuser. Denn ich glaube, wir müssen eins schaffen, wenn wir mal so ganz nüchtern auf die Krankenhauslandschaft blicken. Wir machen wahnsinnig viel Menge, aber die einzelne Menge wird nicht gut bezahlt. Und deswegen glaube ich, kann es durchaus ein Reformansatz sein, zu sagen, lass uns einen Kompromiss finden, weniger stationäre Menge, aber dafür muss das, was dann stationär ist, einfach auch adäquat finanziert werden. Und ich hoffe, dass man hier zu Strukturreformen kommt, die werden aber sicherlich eher mittelfristig dann wirken.
Es bleiben also viele spannende Fragen offen. Wie wird diese Reform umgesetzt? Auf welche Details gilt es dann zu achten? Wie wirkt sich die Kassensituation der GKV aus? All diese Fragen werden wir diskutieren, auch auf dem DRG-Forum am 19. und 20. März in Berlin. Von diesem DRG-Forum bringen wir dann auch die nächsten Podcast-Folgen mit über die politischen Diskussionen, aber auch viele praktische Themen, viele Insights von Experten aus den Kliniken, aus der Beratung, aus der Industrie, aus den Krankenkassen. Ich hoffe, dass ich Sie in Berlin treffe, im Berliner Estrell, und wenn nicht, dass Sie uns vielleicht in den nächsten Folgen auch wieder zuhören. Machen Sie es gut. Bis dahin.
Das war F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliometmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.